SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Ralf Hecht, guten Tag. Nachdem die diplomatischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Ukraine erstmal beigelegt sind, liefert Deutschland nun nicht nur Politiker, sondern auch einige Panzerhaubitzen an die Ukraine. Jim Bob Nikschas.
Panzerhaubitzen gehören zu den schweren Artilleriesystemen mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Damit ähneln sie einem Panzer. 7 solche Haubitzen wolle die Bundesregierung nun der Ukraine zur Verfügung stellen, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bei ihrem Besuch deutscher Soldaten in der Slowakei. Die Waffen sollen aber erst an die Ukraine geliefert werden, wenn Soldaten von dort eine Ausbildung an den Geschützen erhalten haben, so Lambrecht. Die erste Runde soll kommende Woche im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein beginnen, in Zusammenarbeit mit den Niederlanden. Die Ukraine wird demnach zunächst 20 Soldaten zur Ausbildung nach Deutschland schicken, die schon einmal an Panzerhaubitzen gekämpft haben.
Bundestagspräsidentin Baas will am Wochenende in die Ukraine reisen. Danach dann Außenministerin Baerbock als erste deutsche Regierungsvertreterin. Bundeskanzler Scholz will am Sonntag eine Fernsehansprache halten. Thema dürfte Putins Krieg gegen die Ukraine, das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren und vielleicht auch die deutsche Haltung bei den Waffenlieferungen sein. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Melnik, hat sich im Deutschlandfunk zur Kritik an seiner Person bzw. an seinem Auftreten geäußert.
Ich versuche, meinen Job so zu tun, wie mein Herz das mir sagt. Und ich glaube, dass hier auch in Berlin sehr, sehr viel Luft nach oben gibt und ein großer Handlungsbedarf entsteht, um uns Ukrainern in diesem Überlebenskampf zu helfen.
Keine Entschuldigung also. Melnik sagte, es gehe nicht darum, sich zu entschuldigen, sondern darum, die richtige Politik zu machen. Was nun aber die richtige Politik ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Bisher hat Deutschland noch nicht eine schwere Waffe direkt an die Ukraine geliefert, durch Absprachen mit anderen Staaten aber zum Beispiel Panzerlieferungen möglich gemacht, im sogenannten Ringtauschverfahren. Großbritanniens Premier Johnson ist zumindest sprachlich deutlich offensiver als Bundeskanzler Scholz. Nach einem Gespräch mit dem Präsidenten der Ukraine hieß es heute, dabei sei es um etwaige Lieferungen von Waffen mit längerer Reichweite gegangen. Auch wenn der Wunsch der Ukraine verständlich ist, ob das die richtige Politik wäre? Große Probleme überall, auch mit dem jüngsten Sanktionspaket der EU gegen Russland. Vor allem das Ölembargo wird so wohl nicht durchgehen. Sridjan Govedarica.
Viktor Orban lehnt den Vorschlag der EU-Kommission für Sanktionen auf Ölimporte aus Russland vehement ab, sagte Orban im staatlichen Kossuth-Radio. Dieser Vorschlag kommt einer Atombombe gleich, die auf die ungarische Wirtschaft abgeworfen wird. Ungarn könne russische Ölimporte auch nicht in der 20-monatigen Frist ersetzen, die der Vorschlag der EU-Kommission ausdrücklich für das Land vorsieht. Ungarn ist weitgehend abhängig vom russischen Öl und Gas. 2 Drittel des Öls und Benzins kommen aus Russland, bei Gas sind es mehr als 85%. Die Benzinpreise in Ungarn hat Orbán per Gesetz deckeln lassen, ein Wahlkampfgeschenk, möglich gemacht durch günstige Verträge mit Moskau. Das zu kippen ist für Orbán im Moment fast unmöglich, sagen Beobachter in Budapest, so kurz nach der Wahl, die Orbáns Fidesz Anfang April haushoch gewonnen hatte. Die bisherigen Sanktionen der EU trug Budapest mit, doch in Sachen Öl gibt sich Orbán unnachgiebig. Der Vorschlag ist unannehmbar, für ungarische Interessen ist er inakzeptabel.
Unterdessen wird in der Ukraine weiter gekämpft und gestorben. Über die aktuelle Situation berichtet Rebecca Barth.
Ein erneuter Rettungsversuch von Zivilisten aus dem umzingelten Azov-Stahlwerk hat begonnen. Das teilte das ukrainische Präsidentenbüro mit. Details sind aber noch nicht bekannt. Gleichzeitig berichtet die ukrainische Armee von heftigen Kämpfen um das Stahlwerk. Dort werden immer noch bis zu 200 Zivilisten vermutet. Die dort eingekesselten Soldaten schicken zunehmend verzweifelte Hilferufe. Ihnen gehe das Wasser aus, auch Nahrung gebe es kaum mehr, ebenso keine Medikamente. Wie viele von den 2500 Soldaten noch leben, ist derzeit nicht bekannt. Die Rede ist von hunderten Verletzten, täglich gebe es Tote. Russland hat große Teile seiner Bodentruppen aus Mariupol abgezogen und Richtung Norden geschickt. Das gibt das amerikanische Verteidigungsministerium an. In der Region Luhansk erwartet der Gouverneur in den kommenden Tagen eine russische Offensive. Bisher gelangen den russischen Truppen aber nur kleine Landgewinne, geben westliche Beobachter an. In den umkämpften Gebieten in der Ostukraine leidet die verbliebene Zivilbevölkerung. In vielen Regionen gibt es nur wenig Zugang zu Trinkwasser oder medizinischer Versorgung.
So viel für den Moment zur Ukraine. Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien zeichnen sich herbe Rückschläge für Premierminister Johnson und seine konservative Partei ab. Gabi Biesinger.
Die oppositionelle Labour-Partei konnte langjährige konservative Hochburgen für sich erobern, darunter Barnet, das seit 1964 von den Konservativen gehaltene Westminster und Wandsworth. Außerhalb von London halten sich die Labour-Gewinne bisher in Grenzen. Labour-Chef Keir Starmer sprach bei einem Besuch in Barnet trotzdem von einem Wendepunkt für seine Partei. Zwar sind die Verluste der Konservativen bisher nicht so schlimm wie in Teilen der Partei vor den Wahlen befürchtet, aber es gab auch Kritik an Boris Johnson aus der eigenen Partei. Der konservative Vorsitzende des Stadtrats von Carlisle, John Mallinson, sagte der BBC, der Premierminister trage eine große Verantwortung für die Ergebnisse und sei eine schlechte Option, um die Partei zu den nächsten Parlamentswahlen zu führen. Probleme wie Partygate hätten es schwer gemacht, die Aufmerksamkeit der Menschen auf lokale Themen zu lenken.
In Deutschland hatte der Rücktritt von CSU-Generalsekretär Meyer einen ziemlichen Knall in der CSU verursacht. Vor allem auch die Gründe für den Rücktritt. Die CSU will das natürlich möglichst schnell hinter sich lassen und so gut es geht vergessen machen. Deshalb hat CSU-Chef Söder bereits heute einen Nachfolger vorgestellt. Aus München, Daniel Knopp.
Huber könne Ökologie und Ökonomie miteinander verbinden. Für die CSU sei dies sehr wichtig. Zudem habe er Organisationstalent, sei basisnah und könne sofort anfangen, weil er schon in der CSU-Parteizentrale gearbeitet hat, so Söder. Auch die Landwirtschaftsministerin Michaela Karneber war laut Gerüchten als Generalsekretärin im Gespräch. Söder betonte heute, er habe keine Lücke ins Kabinett reißen wollen. Martin Andreas Huber ist 44 Jahre alt, wurde in Mühldorf am Inn geboren. Dort machte er auch Abitur. Nach seinem Politik- und Geschichtsstudium mit Promotion war er bis 2013 persönlicher Referent des damaligen CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer. Seit 2013 sitzt Huber für den Stimmkreis Altötting im Bayerischen Landtag. Seit kurzem leitet er zudem die Grundsatzkommission der Partei.
Fokus Südwest.
Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch bei uns aus. Immer wieder berichten wir von Problemen und Hilfsaktionen. Aber es gibt natürlich auch die, die direkt oder indirekt von dem Krieg profitieren. Zum Beispiel der Rüstungskonzern Hensoldt mit Standorten in Ulm, Oberkochen, Pforzheim und Immenstadt, der bei seiner Hauptversammlung sehr gute Zahlen vorgelegt hat. Thorsten Blümke.
Schon fürs erste Quartal meldet der Rüstungskonzern Rekorde bei Aufträgen, Umsatz und Ergebnis. Allein 25% mehr Aufträge, der Auftragsbestand erreicht damit einen Höchststand von mehr als 5 Milliarden Euro. Grund sind steigende Rüstungsausgaben weltweit. Mit den neuen geplanten Sonderausgaben für die Bundeswehr in Höhe von rund 100 Milliarden rechnet auch Hensoldt mit weiteren Aufträgen. Man gehe davon aus, dass schon länger benötigte Großprojekte damit eine gesicherte Finanzierung erhalten, so eine Sprecherin. Als Kriegsgewinner sehe man sich dennoch nicht. In die Ukraine habe der Konzern bislang keine Radarsysteme oder Teile geliefert. Darüber müsse die Bundesregierung entscheiden, man stehe dafür aber bereit.
Und dann war da noch
der Mann, der vom Himmel fiel. Oder so. Im NASA-Fernsehen hörte es sich so an.
Dragon Endurance during Earth Week. Copy, we see the same and main attack. Crew 3 crew has splashed down in the Gulf of Mexico off the coast of Florida.
Und damit war der deutsche Astronaut Maurer zurück auf der Erde. Julia Kastein.
Ein sanfter Platscher, dann war es geschafft. Nach fast einem halben Jahr im All landete ESA-Astronaut Matthias Maurer am frühen Freitagmorgen um 6.43 Uhr deutscher Zeit mit seinen drei US-Kollegen im Atlantik vor der Küste Floridas. Nach dem Eintritt mit Feuerschweif in die Erdatmosphäre und zum Schluss abgebremst von vier weißen Fallschirmen. Der vollautomatisierte Rückflug an Bord der Crew Dragon hatte gut 23 Stunden gedauert und klappte nach einer kleinen Verspätung beim Start von der ISS ISS reibungslos. In seiner Zeit im All hat der Materialwissenschaftler Maurer gut 100 Experimente durchgeführt, beispielsweise zum Aushärten von Beton in der Schwerelosigkeit. Wieder auf der Erde kehrt Maurer nun schnellstmöglich zurück nach Deutschland. Schon heute Abend wird er im Deutschen Astronautenzentrum in Köln erwartet.